Hallo David.
Hallo Robert, mein Partner von meinem Podcast namens
Zwei wie Pech und Schwafel.
Ja, da wo wir jede Woche über Filme und Serien sprechen.
Genau, jede Woche reden David Hein und ich, Robert Hofmann, hier über Filme, Serien, Dokumentation, Neues aus der Filmwelt, fernab von unseren YouTube-Kanälen, weil der Austausch bringt ja dann oft noch Mehrwert und darauf freuen wir uns jede Woche seit inzwischen, lass mich schauen, 225 Folgen. Heute ist die 226. Es geht nie aus, es passiert immer was in der Filmwelt, so auch heute. Wir reden unter anderem über Weapons, ein Film, der sehr stark reingestartet ist und der durchaus anders daherkommt. Sirat, die Gewinner in Cannes dieses Jahr des Jurypreises. Ich habe The Pickup noch gesehen. Wir haben in die neue Alien-Serie bei Disney Plus reingeschaut und dann gibt's noch ein bisschen mehr, damit ihr schon mal wisst, was euch heute so erwartet. Freust du dich denn schon, David?
Super sehr. Freue mich total. Ich möchte ganz kurz erzählen, eine andere Sache, auf die ich mich sehr gefreut habe, war, wir sind in nach Barcelona geflogen und mein Geburtstag letzte Woche, der verlief so, dass ich meine Frau 2 Minuten vor 0 Uhr aufs Gesicht geworfen hat. Die wollte gerade noch was an dem Geschenktisch machen, den sie für mich vorbereitet hat. Dann wollten wir eigentlich anstoßen gemeinsam, um reinzufeiern und dann stürzt sie und also ich höre einen Knall. Einen krassen Schrei, der auch nicht aufhört, renne in die Küche, da liegt sie, rollt über den Boden und ich dachte, okay, hat sich ein Arm gebrochen, hab den Notarzt gerufen, es war dann 0 Uhr, als der Notarzt hier drin stand, dann haben mir die Notärzte noch gratuliert.
Wirklich?
Ja, und dann wurde sie abgeholt, mitgenommen, kam dann nachts um 4 wieder, starke Schmerzen gehabt, am nächsten Tag war dann völlig unklar, was es jetzt ist, weil die das beim Röntgenbild, die hatten niemanden da, der aufs Röntgenbild gucken konnte, die hatten keinen Knochenspezialisten.
Radiologen.
Ja, nicht nur Radiologen. Ich glaube, sie hatten niemanden da, der sich mit Armen auskennt. Und dann haben wir schon gesagt, okay, dann werde ich alleine nach Barcelona fliegen müssen. Und hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es was anderes ist. Wir müssen daher unseren Jahresurlaub absagen dieses Jahr. Die Stimmung im Hause Hein ist also unter Null, würde ich sagen. Aber am Wochenende war ich dann mit Holly ja in Barcelona. Das haben einige mitbekommen, weil ich habe gepostet, dass ich dann jetzt bei Blackpink gewesen bin, in diesem K-Pop-Konzert. Es sind ja die größten K-Pop-Stars der Welt. Und das habe ich auch mitbekommen, weil ich in einem übelst großen, das war so ein Olympiastadion in Barcelona, da passen 55.000 Leute rein und ich glaube, die waren alle da. Und die hatten alle so rosane Glowsticks, die alle gleichzeitig an waren. Und es war eine Stimmung, was habe ich bei einem Konzert, ich glaube, noch nie erlebt. Das war also hilarious, wie die Leute abgegangen sind. Und Feuerwerk alle 5 Minuten bei jedem zweiten Song und irgendwelche Dinge, die in die Luft geschleudert wurden. Das war wirklich, ich habe mich anstecken lassen. Ich habe auch jetzt einen Song, den ich nicht mehr aus den Ohren bekomme. Der geht so, apatapate, apatapate, ist mit Bruno Mars. Und ich dachte so, also die Kleine ist, die hat geheult, als sie das erste Mal auf die Bühne kommen. Dann sind die einmal so an uns vorbeigelaufen und winkten in die Runde. Da war sie dann ganz sicher, dass sie gemeint war. Ich habe einen halben Tinnitus bekommen. Sie saß mir auch die Hälfte der Zeit auf den Schultern. Ich habe heute noch Rückenschmerzen davon. Was man nicht alles tut, das war mein Wochenende. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Es war mal was anderes. War vor allen Dingen mal rauskommen. Ich brauche dringend Urlaub, merke ich so. Das ist wieder viel zu lange her. Und obwohl ich Urlaub nicht mag, merke ich dann, wenn ich irgendwo bin, wie schön das ist, mal rauszukommen. Ja, diesmal mit einer K-Pop-Band. War irgendwie drollig.
Das fühle ich. Ey, ich glaube, seit unseren Flitterwochen haben wir keinen Urlaub mehr gemacht. Das ist jetzt 6 Jahre.
Ja,
ist richtig krass. Diese K-Pop-Sache, ich hatte das bei K-Pop Demon, hat das ja gesagt, das ist so eine krasse Community. Du siehst es ja, wenn die dann draußen davor anstehen. Das Einzige, was ich so erlebt habe, was ähnlich sich anfühlt, ist so Billie Eilish, wo auch es so kreischend laut wird, dass du denkst, dir platzt das Trommelfell, wo die alle so richtig invested sind.
Ja.
Und deswegen richtig cool, dass sie da so ein Erlebnis hatte. Habt ihr dieser Sagrada Familia angeguckt?
Wir sind dran vorbeigelaufen. Die Kleine meinte aber, ist so langweilig.
Ist von drinnen mega geil. Ist von
drinnen mega geil. Aber ich bin da ja auch, also ich bin ganz ehrlich, ich bin da dran auch vorbeigelaufen und dachte, oh, das ist ja groß. Dann lass mal jetzt was essen gehen.
Warst du auf diesem Markt an der La Rambla da diesen?
Nee, wir sind ja erst Freitag angekommen. Dann hatten wir noch Zeit, ein bisschen so durch die Gassen zu laufen, ein bisschen die Stadt zu erkunden. Dann wollte sie aber schon in den Pool. Nächsten Tag haben wir dann auch uns noch ein bisschen was angeguckt, sind dann, also waren unter anderem bei der Sagrada Familia. Dann mussten wir uns aber schon fertig machen fürs Konzert und am Sonntag waren wir so platt von dieser Nummer, dass wir dann an den Strand gegangen sind und den ganzen Tag Strandtag gemacht haben. Und dann gestern früh sind wir schon wieder abgereist, also Montag, und da war nicht mehr viel mit Barcelona. Also viel mitbekommen habe ich leider nicht, aber wir haben schon gesagt, da gehen wir nochmal hin, das war toll.
Und war das jetzt im Camp Nou oder wo war der Auftritt?
Im Olympiastadion. Die haben de Olympi oder so hieß es.
Also nicht im Stadion vom FC Barcelona, sondern ein anderes Stadion quasi.
Ist unten am Hafen. Ist auch alles, es war krass. Ich glaube, ich habe noch nie ein unorganisierteres Land als Spanien erlebt. Also ich fand auch super, wir kamen an am Flughafen und folgten dann den Baggage-Claim-Pfeilen und die führten uns zur falschen Ausgabe und dann meinten die, wir haben eine Stunde gestanden, auf die Koffer gewartet und dann hieß es so, Berlin kommt bald. Und dann war das aber ein anderer Flug, wie wir dann irgendwann mitbekommen haben. Dann sind wir zum Service gegangen und haben gesagt, sag mal, was ist denn jetzt hier mit unserem Flug aus Berlin? Und dann meinten die, ja, es war nur mal ein Terminal. So, wie kommen wir denn dann jetzt aber dahin? Dann müssen wir rausgehen aus dem Flughafen und wieder rein. Also so nur auf Englisch, beziehungsweise so halb Spanisch hat er uns das gesagt. Er sagte, ich kann doch nicht aus dem Flughafen rausgehen, da komme ich doch nie wieder rein.
Doch, doch, die lassen sie wieder rein, das passiert hier ständig.
Und es war dann auch so, wir sind dann rübergegangen und dann stand dann schon jemand so, oh, auch noch einer. Und dann kamen wir da rein und dann lagen da ganz viele alleingelassen, also alle waren schon weg. Aber es lagen noch so 5 Koffer da, die alle nicht abgeholt waren, weil es halt einige gab, die das nicht verstanden haben, so wie ich. Weil es nirgendwo ausgeschildert war, dass wir zu einem ganz speziellen Terminal müssen, um die Baggage abzuholen. Wie gesagt, passiert ständig. Und dann auch die Organisation vor dem Konzert war auch so endlose Schlangen. Keiner wusste, wo man sich überhaupt anstellt. Es war irre. Du hast gar nicht durchgesehen, wo du jetzt hin musst. Und dann musste ich so an die Uber-Arena hier in Berlin denken, wo ich dachte, ein Eingang, ja, da sammeln sich die Leute davor. Ist jetzt natürlich nicht ganz so gigantisch wie dieses Olympiastadion, aber es ist ja irre, wie schlecht organisiert da alles war. Da sind dann am Ende immer noch Leute reingekommen, während das Konzert noch lief. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die zu spät gekommen sind, sondern da gab es Schlangen. Ich glaube, die haben eine Stunde gestanden, die Leute.
Das ist krass.
Die Spanier sehen die Dinge ein bisschen gemütlicher. Ich will jetzt hier keinen Spanien-Shaming machen, weil es gab es auch viele ganz tolle Begegnungen da. Aber das waren so 2 Sachen, wo ich dachte, also Organisation, muss ich sagen, wir schimpfen gerne ja als Deutsche auch über uns Deutsche. Und dass hier immer alles viel zu beamtenkackerig ist. Aber in solchen Momenten denke ich dann so, nee, da sind dann Sachen dann auch dann schon doch ein bisschen besser organisiert. Vor allen Dingen sowas wie am Flughafen.
Vielleicht sind die Katalanen da ja auch nochmal spezieller innerhalb von Spanien. Ich weiß es nicht.
Womöglich.
Ich wollte noch kurz sagen, K-Pop Demon Hunter, das hast du ja immer noch nicht gesehen, richtig?
Nee.
Aber
will ich auch nicht gucken.
Aber hast gemerkt, den Song, den ich dir geschickt habe zum Geburtstag, der geht ein bisschen rein. Golden. Ich wollte nur mal kurz nachliefern. Es wird 2 Fortsetzungen geben und eine Live-Action-Version und K-Pop Demon Hunter. Das bekommt jetzt einen nachträglichen Kino-Release. So erfolgreich ist das Ding. Das kommt jetzt wohl ins Kino, nachdem es bei Netflix die ganze Zeit umschwimmt. Habe ich auch noch nicht erlebt. Und weil es eine relevante Nachricht ist, habe ich dir das jetzt erzählt.
So. Vielleicht gucke ich mir den dann doch nochmal. Meine Kleine hatten ja schon gesehen, ohne mich, wusste ich gar nicht.
Hat gesagt, das ist Pipifax, ist für Kinder. Ich gesagt, nee, ist es nicht. Sie so, doch, ich so, nein. Und sie so, doch, doch, ich so, nein. Wir haben dann ein sehr intensives, hochwertiges Gespräch geführt.
Ja, die Gespräche mit ihr sind generell sehr hochwertig. Gerade wenn sie recht haben möchte.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Leute, so, ein bisschen Geplänkel vorneweg. Wir haben Sommerzeit, wir haben Sommerloch. Alle machen hier frei. Ja, wir vielleicht auch bald mal ein bisschen dazu demnächst mehr, aber damit erst einmal herzlich willkommen
zu 2
wie Pech und wie Schwafel.
Pech und Schwafel.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David. Oh,
ich mache hier gerade, du siehst es jetzt gerade nicht, aber ich mach Sport.
Luftliegestütze.
Ich betätige mich so richtig. Ey, aha. Ich habe nämlich hier einen neuen Sport-Thermoshaker von Holy zu stehen mit einem Sportdeckel zum Aufdrehen. Und was gibt's Besseres, als wenn man das dann nicht auch gleich befüllen könnte mit den neuen Holy Hydration-Sorten. Ich bin ja eh ein Riesenfan von Holy Hydration. Ja, die haben ja natürlich normalerweise auch noch Energy und sie haben die Eistees. Aber Hydration, das ist so, ne, gerade an warmen Tagen, wenn wenn du dich ein bisschen erfrischen willst, besonders geil. Und es gibt jetzt wieder neue Sorten, und zwar Passion Fruit, Orange und Multivitamin. Das sind dauerhafte Flavors, die dazugekommen sind. Bekommt ihr natürlich wie immer in den Großpackungen. Aber wenn ihr erstmal testen möchtet, dann ist es auch möglich, denn wir haben das ja hier schon mehrfach gesagt. Es gibt diese Starter-Sets, da sind dann so kleine Probierpakete mit drin. Und ihr könnt jetzt, wie gesagt, auch diese Thermoshaker, die Sportshaker holen. Wenn ihr draußen jetzt gerade sagt, ey, ich jogge mal um die Runde, ums Haus. Oder wenn du mit Kupi durch den Wald gehst, Robert, machst du das ohne dich zu erfrischen? Das ist doch gefährlich.
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, zwischendurch wieder ein bisschen den Wasserhaushalt aufzufüllen. Und wenn es dann natürlich schmeckt, ist es sicherlich auch angenehm. Ja. Meistens gehe ich los ohne, aber spätestens, wenn ich dann zu Hause bin, ne, nach so anderthalb Stunden Walk, brauchst du eine Erfrischung.
Dann braucht es eine Erfrischung. Und ihr könnt euch die auch gönnen. Holy macht das jetzt so, ne, die ganzen Codes, die wir normalerweise euch um die Ohren hauen, das braucht doch kein Mensch. Die haben jetzt gesagt, komm, wir machen einfach 10% auf alles, auf das gesamte Sortiment. Deswegen nutzt einfach unseren Code PECH für 10%. Für Bestandskunden, für neue Kunden, alles völlig egal. Ihr bekommt 10% mit dem Code PECH. Also schaut mal vorbei, holt euch die neuen Sorten Passion Fruit, Orange oder Multivitamin oder halt die Starter-Sets. Und damit
hydriert euch auf dem bestmöglichen Level.
Schön.
Danke an Holy, und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. David, ich würde gerne mit dir über den Horrorfilm sprechen, der für mich der beste des Jahres ist.
Together schon wieder?
Nee, das ist deiner. Das ist deiner. Wir haben festgestellt, wir sind so ein Dreier gespannt. Sebastian von Filmstarts findet Bring Her Back am besten. Du findest Together am besten. Eve auch, okay. Und ich finde Weapons am besten.
Wobei die nah ran, also ich finde Weapons und Together, die sind halt so anders, aber Weapons kommt nah ran.
Ich finde, ja, die sind alle drei richtig gut, auf ihre Art und Weise. Also die sind neben der Tatsache, dass sie Horrorfilme sind, einfach richtig gute Geschichten. Da sind jeweils Dramen drin, da sind richtig starke Bilder drin, da sind super kreative Einstellungen drin oder auch Sounddesigns. Die sind alle mehr als nur Horror. Da haben sich richtig gute Geschichtenerzähler, die das Horrorgenre dieben, so zusammengetan. Und ich meine, dass so Stars oder größere Namen in Horrorfilmen auftauchen, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange gang und gäbe. Das gab es mal eine Zeit lang, als das so Mainstream war in den 90ern, aber so in den letzten 10, 15 Jahren war Horror ja nicht unbedingt so mit ganz großen Namen gesegnet. Und in letzter Zeit kommen da wieder richtig viele starke Schauspieler rein.
Horror war ursprünglich mal sogar so ein, ja, Auffangbecken oder so, ich würde eher so eine Startrampe sagen. Ne, Paul Rudd zum Beispiel hat in, ich glaube, eine seiner ersten Rollen war damals in Halloween 4 oder 5. Jennifer, nicht Lopez, wie heißt die Dame aus Friends?
Aniston.
Aniston, Jennifer Aniston war in Leprechaun mit dabei. Dann natürlich Kevin Bacon aus Freitag der 13. Johnny Leonardo Depp war DiCaprio? In Critters 3.
Ja.
Johnny Depp war in dem ersten Nightmare on Elm Street. Also alle späteren Stars, die mal was werden wollten, selbst in George Clooney, ist in Grizzly 2, The Revenge, der nie veröffentlicht wurde, aufgetreten. Hier, wie heißt er nochmal? Ace Ventura. Jim Carrey hatte auch Horrorrollen am Anfang. Also das ist damals so dieses Ding gewesen. Es ist billig gewesen und es war eine Möglichkeit, als Schauspieler erste Rollenerfahrung zu sammeln und im Optimalfall die auch so zu sammeln, dass du zwar einen Job hattest, aber nicht jeder das gesehen hast. Wenn der Film mies war oder deine Leistung vielleicht noch nicht so war, dann konntest du dir sicher sein, bis auf ein paar Verwirrte, die sich das in der Videothek aus der untersten Reihe greifen, wird dieser Film nicht wahrgenommen, weil er in den großen Kinos nicht gelaufen ist. Heute ist Horror Mainstream, spielt mit richtig was ein, ne, weil die Studios begriffen haben, du machst diese Filme so für 5 bis 15 Millionen Dollar, ne, manchmal auch sowas wie 30, ich glaube Weapons hat jetzt so um die 30 gekostet, aber das ist immer noch im Vergleich zu 300 Millionen, die einige Filme heute kosten, sehr überschaubar, und wenn der dann 90 einspielt oder 150 weltweit, dann ist das in der Gewinnzone drin. Und dann kannst du da ein Franchise draus machen, was meiner Ansicht nach ja dann eher der schlechteste Fall ist, aber ne, so wird das heute begriffen und deswegen lockt das halt immer mehr große Leute an.
Im speziellen Fall von Weapons muss man auch sagen, die 38 Millionen, die er gekostet hat, die sind auch gar nicht so zu nehmen, weil das ist der neue Film von Zach Greger und der hatte mit seinem Barbarian für Furore gesorgt an den Kinokassen weltweit. Nur in Deutschland kam der nicht ins Kino, sondern direkt auf Disney Plus raus. Was aber passierte ist, dass es um seinen nächsten Film einen richtig großen großen Bieterwettstreit gab. An dem waren sämtliche Studios beteiligt, aber auch New Line Cinema, die am Ende den Zuschlag bekommen haben, und auch Netflix. Und Netflix hat das meiste Geld geboten, aber Zack Greger wollte unbedingt, dass der Film ins Kino kommt und hat deswegen weniger Geld genommen für die Kinoauswertung. Und im Speziellen soll Jordan Peele sogar richtig sauer gewesen sein, weil er wollte den Zuschlag mit seiner Produktion Monkey Paw, glaube ich, heißt die ja, bekommen. Und da haben seine Partner, also sein Manager.
Blumhouse Pictures.
Nee, Jordan Peele ist doch Monkey Paw. Ist doch
Ach so, ja, Hand, Jordan Peele. So,
Jordan Peele. Und weil der wollte unbedingt den Film produzieren, also heißt es, aber da gab es dann auch keinen Zuschlag, deswegen angeblich sein Management deswegen gefeuert haben soll. Und deswegen hat der Film 38 Millionen gekostet, aber der wurde quasi akquiriert zu dem Preis. Die wirklichen Produktionskosten werden wahrscheinlich weniger sein. Aber wie dem auch sei, der hat jetzt, nur mal, wenn wir gerade schon beim Zahlenreiten sind, zum Start in USA 42,5 Millionen Dollar eingespielt. Nochmal 27,5 weltweit, also insgesamt 70 Millionen für einen Horrorfilm, was ein Zweitlingswerk ist und der jetzt nicht so Mainstream mit Buchvorlage wie ein S oder so aufgezogen ist oder der sechste Teil von einem Franchise wie bei Final Destination. Das sind ganz starke Zahlen, weil der aber auch wie ein Lauffeuer sich gerade verbreitet, weil ein Großteil der Leute den lieben und ein kleinerer Teil den richtig hasst.
Ja, es ist ja ein bisschen wie bei Barbarian. Also erstmal muss man sagen, der Trailer ist aber auch sehr, sehr stark. Ne? Das hier hat eine tolle Prämisse, die du uns gleich sagen wirst. Und wie bei Barbarian ist es aber ein Film, der die Meinung meiner Ansicht nach stark spalten wird, weil es auch wieder so ein, ja, so ein trojanisches Pferd ist. Ne? Zack Greger macht das jetzt zum zweiten Mal, dass er einen Film vermarktet mit einem Trailer und dann bekommst du am Ende einen ganz anderen Film. Weil was mich erstmal total überrascht hat, ich habe den Trailer gesehen und dachte so, naja, dann wird im Film halt diese Geschichte so ausgerollt, die im Trailer erzählt wird und dann werden wir dann langsam am Ende erfahren, was da los ist. Im Gegenteil passiert hier aber Folgendes. In den ersten 5 Minuten kommt dieselbe Kinderstimme, die uns im Trailer erklärt, dass um 2.17 Uhr eines Nachts in einer Stadt plötzlich eine ganze Schulklasse von Kindern in die Nacht hinausläuft und nicht mehr wiederkommt. Und die Frage, warum, mit der beginnt der Film dann. Und das hat mich, also da dachte ich so, hä? Dann hat er jetzt ja einiges vor sich in den 2 Stunden, die er jetzt erzählt.
Du hast ja schon erzählt, worum es geht. Da brauche ich jetzt nicht nochmal aufgreifen.
Ja, ja, im Grunde ist es das. Ne? Also dann hole ich ein bisschen aus. Es ist dann tatsächlich so, Julia Garner spielt eine Lehrerin, die kommt dann am Morgen in die Klasse rein und diese Klasse ist völlig leer, bis auf ein Kind. Das ist im Trailer eine Sache, die noch nicht verraten wird. Dieses eine Kind, Alec, das sitzt da, aber ansonsten fehlen alle. Und dann gibt es dann am nächsten Abend einen Elternabend und diese Eltern sind natürlich völlig aufgebracht, ihre Kinder sind weg. Eines dieser Elternteile ist Josh Brolin, der auch eher so, du merkst so, der ist so dieser maskuline Typ, der gerne mal rumbrüllt. Sein Sohn wird man auch später merken, der hat sich so ein bisschen dieses toxische männliche Element angenommen. Das wird aber, das mag mochte ich zum Beispiel sehr am Film, dass solche Sachen nicht ausgesprochen werden, sondern die merkt man so nebenbei. Und so ergibt sich so ein kleines Worldbuilding auch um die Figuren herum. Und das ist erstmal die Ausgangslage. Ne? Die Julia Garner weiß gar nicht, was los ist. Die Polizei ermittelt, kommt aber nicht weit. Die Eltern sind völlig außer sich und versuchen nun irgendwie herauszufinden, warum rennen 30 Kinder nachts alle zur selben Zeit aus dem Haus? Wohin laufen sie? Warum laufen sie weg? Und als Zuschauer, so ging es mir dann, habe ich mir sofort die Frage gestellt, was bedeutet Weapons in diesem Zusammenhang eigentlich? Das wird der Film dann womöglich ergründen.
Mich hat der Film von Anfang an mit seiner Atmosphäre überzeugt. Und für mich ist aus den Trailern eigentlich nur die Frage immer übrig geblieben, was verdammt ist mit diesen Kindern los um 2.17 Uhr? Und dieses markante Rennen, das gibt dann eben so eine Form, in der sie die Finger wie so eine Pfeilspitzen gefühlt nach hinten reißen und dann losrennen, sodass man merkt, es muss auf jeden Fall irgendeine koordinierte Kraft oder irgendwas geben, was dafür sorgt, dass die so auf eine sehr ähnliche Art und Weise verschwinden. Und was dann aber passiert ist, dass der Film in so einem Versatz die Perspektiven verschiedenster Menschen aus dieser Kleinstadt namens Maybrook aufgreift, die immer wieder ineinander übergehen. Und dabei entsteht fast so eine Art Episodenfilm und ein Kleinstadtdrama, weil die Lehrerin, die teilweise beschuldigt wird von anderen, da wird im Grunde klar, die hat es vorher schon an einer anderen Schule nicht so leicht gehabt. Und wenn die irgendwie Probleme vergessen will, dann greift die zum Alkohol. Und dann denkt die sich so, ach, eine Flasche Wodka reicht vielleicht nicht, sondern greife ich mal zwei. Und das erzählt ja auch richtig viel über einen Charakter. Und auch, wie sie Körperlichkeit, die eigentliche Bindung von anderen übergeht. Und so erfahren wir über 4, 5, 6 verschiedene Figuren etwas, deren Geschichte sowohl separat interessant sind, wie so kleine Kurzfilme, aber dann trotzdem zu einem größeren gemeinsamen Schicksal zusammengebaut werden. Und ich finde, das ist eine so starke atmosphärische Verdichtung, teilweise mit Einstellungen. Es gibt eine Szene mit einer schlafenden Person in einem Auto. Boah, die fand ich so gut.
Die war mega.
So eindringlich, weil da einfach mit Bild, mit auch dem, einer Distanz, einer Sache, die näher kommt, mit dem Sounddesign und dann auch zu welchem Zeitpunkt man entscheidet zu schneiden und wohin zu schneiden. Oh, so gut. Das ist eine ganz eigene Kunst in dieser einen Szene nur verpackt. Und davon findet sich in Weapons immer wieder so ein Mix aus Horror, Mysterium, Drama und ein, so finde ich, absolut das Finale, was die Luft rauslässt, wo man richtig alles, was sich angestaut hat, loswerden kann. Das ist wie so eine richtige Achterbahnfahrt war, die mir total Spaß gemacht hat, weil der auch von vorne bis hinten ganz toll fotografiert und gespielt ist und auch nicht auf alle Fährten und Fragen, die er aufmacht, Antworten hat oder geben muss, wie ich finde. Ich habe die ganze Zeit bei Weapons das Gefühl, das muss eigentlich von Stephen King geschrieben worden sein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze diese krassesten Stephen King-Vibes über diesen Film. Aber ich finde,
ich hatte irgendwo gelesen, das ist die beste Stephen King-Verfilmung, die nicht von Stephen King kommt.
Ja, also das ist wirklich ein, also für mich ein ganz, ganz klasse Film, der lange bei mir auch im Herzen bleiben wird. Der hat auch die richtige Länge und auch diese Kombination zum Beispiel nur aus Julia Garner und Josh Brolin. Zwei Figuren, von denen du denkst, die werden so ein bisschen aufeinander losgelassen. Wie sehr sich da die Dynamik auch ändert, ist nur eines der Beispiele darin, wie interessant ich das finde. Oder Alan Ehrenreich spielt hier einen Polizisten. Da steckt dann auch wieder eine Sozialkritik über Machtgefälle, die aus einem Amt heraus existieren drin. Es gibt ja ganz viele nochmal eigene Ebenen in der eigentlichen Geschichte, die total erzählenswert sind. Und deswegen ist Weapons aus so vielen Gründen für mich einer der besten Filme des Jahres.
Ich glaube ja, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man das definitiv unterschreiben. Ich glaube aber auch, dass man wie bei Barbarian zu dieser anderen Gruppe zählen könnte, die sagt so, das ist mir ein zu großer Schwenk, da ist tonal ein bisschen zu viel unterwegs. Ich glaube, dass einige sich auch gewünscht hätten. Ich hatte vorher mit Bea von Moviepilot gesprochen. Die hatte den schon auf dem Kinofest in Köln vor ein paar Wochen gesehen und meinte so, oh, ich bin so enttäuscht gewesen. Ich habe eigentlich gehofft, dass das so ein, ja, durchweg so ein Horrortrip ist. Und was es dann erstmal ist, ist genau das, was du sagtest. Eine Geschichte über die Charaktere in dieser Stadt. Das wirkt dann eben am ehesten so, wie Stephen King das machen würde, der so in Geschichten wie Needful Things oder Stephen Kings S ganz langsam in seinen Büchern vor allen Dingen, in den Filmen dann aber auch, die Figuren aufbaut. Und dazwischen kommt dann auch mal Pennywise und sagt Buh. Aber eigentlich geht's um die Figuren und ihre Schicksale. Und das macht Weapons auch. Und das ist sicherlich etwas, was der Horrorfilm, gerade der Mainstream-Horrorfilm, komplett verlernt hat, wo ne, alle 15 Minuten irgendwas passieren muss. Wir hatten neulich erst wieder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das ist für mich so die niedrigste Schwelle, die man im Horror erreichen kann, wo dann ein Klischee das nächste jagt, wo man aber wirklich weiß, was man bekommt. Oder wo du, wenn du sowas wie The Conjuring nimmst, jetzt ja schon dann demnächst bei Teil 628, wo dann auch, wo du weißt, was passiert.
Ehrlich zu sagen.
Ja, aber es fühlt sich an wie der 625. Und das ist halt erstmal eine Eingewöhnung, die man dann dafür braucht. Ich muss auch sagen, dass zwei Geschichten, die auch direkt aneinander folgen, die kommen so im Mittelteil des Films. Eine davon hat konkret mit Alden Ehrenreich zu tun. Die mochte ich nicht so, weil ich merkte, da stimmt das Pacing für mich nicht so ganz, weil die auch so sehr entkoppelt waren von der Hauptgeschichte, dass ich das Gefühl hatte, wenn du diese beiden Geschichten rausschneidest und einige Elemente anderen Figuren gegeben hättest, also es gab ja durchaus die ein oder andere Entdeckung, die Alden Ehrenreich und die andere Figur machen, das hättest du aber auch Julia Garner oder Josh Brolin geben können und dann wäre der Film eine halbe Stunde kürzer gewesen und das wäre meiner Ansicht nach der besser strukturiertere Film gewesen. Fand ich dann so ein bisschen doof, ansonsten hat er mich aber auch durchaus gepackt und dann gibt's halt am Ende nochmal einen krassen Turn. Also spätestens der Moment, wo klar wird, was ist denn jetzt hier unter anderem los? Ohne jetzt zu deutlich zu machen, ob das wirklich komplett erklärt wird, würde ich einfach sagen, es gibt schon ein Finale und in diesem Finale werden Dinge deutlicher gemacht. Und das muss man auf jeden Fall zulassen, finde ich. Wenn man das zulässt, dann, also ich war begeistert. Ich fand vor allen Dingen, es kommt dann ein Schauspieler oder beziehungsweise eine Schauspielerin rein in die Handlung, in die habe ich mich instant verliebt. Da dachte ich direkt so, das ist so eine dieser Figuren, über die wird man Ende des Jahres, wenn so die Filmzeitschriften oder die YouTube-Kanäle so die Momente oder die Figuren des Jahres wählen, dann wird man diese Figur bestimmt da erwähnen, weil die hinterlässt Eindruck, die überzeugt vor allen Dingen auch mit ihrem Schauspiel, mit ihrer Präsenz und hat mir dann, also ich dachte dann im ersten Moment so, what? Das ist es? Und vorher macht der Film ja auch so ein paar Sachen, das macht Zach Greger auch richtig schön, der legt einige falsche Fährten, da sind ein paar rote Heringe mit im Spiel. Es gibt vorher so immer wieder Elemente, wenn man im Klassenraum sich mal zum Beispiel genauer umguckt, dann wird man ein paar Sachen sehen, wo man direkt denkt so, aha, da geht die Handlung hin. Und dann gibt's später einen anderen Moment, da ist Josh Brolin in so einer Sequenz unterwegs, da dachte ich, ah, nee, jetzt, ich habe mich geirrt, da geht's also hin, jetzt habe ich's entschlüsselt. Und dann ist es völlig anders. Und da dachte ich so, oh schön, das macht ein Film auch mal mit einem wieder, so wie wir das in den letzten Monaten ja immer mal wieder besprochen haben. Wenn du schon manipuliert wirst, dann auf eine Art und Weise, wo das zu dieser Achterbahnfahrt dazugehört, ne, wo du dann auch sagst so, ah, ich weiß, oh, ich weiß nicht, wie denn jetzt, ne, wo du richtig so durch seine eigene Murder Mystery im Kopf gejagt wirst und das. Ja,
weil diese Fährten auch interessant sind für sich. Die sind interessante ja. Wege, die dort eingeschlagen werden,
genau.
Wo du nicht das Gefühl hast, wie bei so einem merkwürdigen Whodunit, dass sie nur da sind, damit du verwirrt bist, sondern weil sie wirklich für sich auch Möglichkeiten erzählen.
Genau. Und ich finde es auch okay, solche Möglichkeiten mal im Raum stehen zu lassen. Also dementsprechend, ich kann es nur noch mal sagen, für diejenigen, die Barbarian gar nicht mochten, ne, also falls ihr den noch nicht gesehen habt, vielleicht guckt ihr den mal, weil der ist eine Empfehlung wert, wie ich finde. Aber wenn ihr merkt, so das ist es nicht, da spielt der Regisseur zu sehr mit meinen Erwartungen, dann werdet ihr Weapons nicht mögen. Und das war jetzt wirklich so das, was ich auch gemerkt habe. Diejenigen, die aus dem Kino kamen und Barbarian mochten, mochten Weapons. Und die, die Barbarian nicht mochten, mochten Weapons nicht. Weil die sich, glaube ich, auf diese Spielart des Horrors nicht einlassen können. Das finde ich aber fair. Ich finde, das hilft auch in der Kritik, schön einfach zu sagen, ganz einfach, da trennt sich quasi Liebhaber von nicht so Liebhaber. Aber ansonsten ist es einer der besten Filme des Jahres.
Definitiv ein großer Zugewinn für die Welt des Horrors und für diese Gewohnheiten der Leute, die ins Kino gehen.
Zach Greger macht ja als nächstes Resident Evil und hat in einem Interview jetzt schon gesagt, so dass sein Resident Evil völlig anders wird als alles, was wir bisher gesehen haben. Und nicht nur glaube ich ihm das aufs Wort, sondern ich freue mich das erste Mal auf eine Resident Evil-Verfilmung, muss ich sagen.
Alright, Leute, Sie können den gucken schon seit einer Woche im Kino, wenn ihr euch jetzt, weil wir haben ja noch ein paar sehr sommerliche Tage in Deutschland, aber dann wird's wieder kühler, sagt, oh, da wollt ihr was vielleicht nicht verpassen, dann schaut euch mal Weapons an. So, wir machen mal einen krassen Cut in eine sehr kunstbetont, oder sag mal, was heißt kunstbetont? Ein sehr anderer Film. Ich rede von Sirat. Ein Film, der in Cannes dieses Jahr den Preis gewonnen hat für den besten Hund, muss man sagen. Ja, den gibt's ja in Cannes immer. Es gibt, kennst du nicht? Es gibt da diesen Palm Dog Award. Jedes Jahr kriegt auch aus einem Film, wo ein Hund eine besondere Rolle spielt oder besonders gut spielt, in Cannes den Preis für den besten Hund. Das ist natürlich so ein Nebending. War im Rennen für die Goldene Palme, hat aber den Preis der Jury gewonnen. Und Sirat ist quasi eine Bezeichnung, wie war das, von dem Übergang in die Hölle, ne? Der schmale Weg zur, ich hab's das am Anfang, wird es benannt.
Sie haben es als Brücke, also, Sie bezeichnen es als Brücke am Anfang.
Brücke, genau, als Brücke. Was hier passiert ist, ihr müsst euch vorstellen, das eröffnet in der marokkanischen Wüste, fast dokumentarisch, seht ihr, wie groß menschenhohe Lautsprecher mitten in der Wüste, im gleißenden Licht, da ist nichts außer der Trockenheit, wird ein Dutzend oder mehr Lautsprecher nebeneinander angeschlossen. Und dann auf einmal geht's los. Die werden angeschaltet und dann kommt der Beat. da kommt der Rave. Da kommt so eine Welle und synthetische Sounds. Und ich war als Jugendlicher immer auf der Love Parade, aber eigentlich ist es überhaupt nicht meins. Und ich dachte bei Sirat, was geht denn los? Ich auf meinen Kopfhörern mit Noise Cancelling hat das drauf, merkte, wie ich in so eine Trance komme. So eine ganz merkwürdige Trance. Und du siehst, wie so ein Haufen Leute anfangen, diesen so einen Rave in der Wüste zu feiern und fragst dich, worum geht's hier eigentlich? Was dann aber passiert ist, dass ein Mann namens Luis und sein Sohn Esteban dort umherlaufen und die Menschen fragen, ob sie eine Frau gesehen haben, nämlich seine Tochter beziehungsweise seine Schwester. Und die sind auf der Suche genau an dem Ort, wo sie vor vielen Monaten oder vor langer Zeit verschwunden ist, nämlich auf anscheinend einem dieser Wüstenraves. Und niemand hat sie aber gefunden und sie versuchen jede Spur aufzunehmen, die geht. Und die führt auch zu einem nächsten Rave über ganz gefährliche Wege, für die sie eigentlich gar nicht ausgerüstet sind. Und sie treffen im Grunde auf ein ganz anderes Verständnis bei diesen Menschen von Gemeinschaft und Gesellschaft und Familie, in dessen Sog sie auch etwas geraten, während aber auch noch anscheinend ringsrum ein gigantischer, wenn nicht dritter Weltkrieg ausbricht, der es extrem gefährlich macht, überhaupt dort zu bleiben, wo sie sind. Das klingt total abstrus, aber so ungefähr ist der Rahmen in Sirat.
Ich hatte nicht verstanden, ob dieser Konflikt, ob das ein echter Hintergrund ist, ob es da irgendwas tatsächlich gab, wo dieser Film quasi in so einem politischen Setting verortet ist, oder ob das fiktiv der Handlung zugeführt wurde. Das habe ich nicht verstanden.
Also ich glaube, es wird fiktiv hinzugefügt, weil ja Richtung Finale du auch irgendwie einen Grund brauchst, warum es überhaupt so ein Gebiet gibt, in dem man sich dort befindet.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass es ein konfliktgeschütteltes Land ist, wo es immer wieder so Spannungen gibt und dass in diesem Finale einfach sie sich befinden in so einem Ort, das vorher schon Konflikte gesehen hat.
Du hast ja immer so Weltkriege und Vietnam- und Koreakriege und du hast dann ja natürlich auch so Bürger, also alles, was in Ruanda oder im ehemaligen Kosovo war oder Nahen Osten, aber Marokko. Also weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch keine Ahnung, aber Marokko kommt mir so zumindest mit so der Allgemeinbildung, die wir hier so vermittelt bekommen, eigentlich kam mir nie so als das große Land mit den ganz großen Kriegen. Vielleicht ist ich auch gerade völlig Schwachsinn, aber im Kopf habe ich das nicht als so ein krasses Kriegsland.
Man muss vielleicht einfach dazu sagen, und das ist sicherlich auch der Grund, warum wir das nicht wissen, es ist im Film nur Hintergrundrauschen. Es wird immer so ein bisschen angedeutet, dass es da einen Konflikt gibt, aber eigentlich... Ja, finde ich, das ist wie so ein Techno-Wüstenmärchen, wo es eigentlich um Leute geht.
Was du dafür einen Begriff hast.
Ja, ich fand es auf der einen Seite hat es sowas, wie du sagst, so nicht nur, dass du die Augen schließen kannst und dich von dieser Musik auch so einlullen lassen kannst. Ich fand die Bilder extrem stark und es erinnerte mich immer wieder an Friedkins Sorcerer. Das ist der Film, wo so eine Gruppe von Männern zwei mit Nitroglycerin beladene Trucks durch den Dschungel fährt und dann diese legendäre Szene auf dieser Holzbrücke, die übers Wasser führt, diese Trucks rüberführen muss, wo quasi jeder Stein, über den sie fahren, kann dazu führen, dass der Truck explodiert. Und da gab es auch immer so Bilder aus der Ferne gefilmt, wo man ganz lange einfach zugesehen hat, wie diese Trucks sich durch diese extrem oftmals auch an so hohen Bergen gelegenen, engen Straßen durchschlängeln und dieses Gefühl von Weite, von Einsamkeit und auch die Gefährlichkeit der Natur in diesem Fall, weil es ja schon eine große Einöde ist, die nicht wirklich, kein lebenswertes Gebiet, wie ich finde, da ist dann ja auch tatsächlich nichts. Und das mit dieser Musik, diesen Bildern und dieser Geschichte von Menschen, die auf der Suche sind, weil auf diesem Festival, auf dem sich dann auch diese Gruppe aus Menschen dann trifft, dieser Vater mit seinem Sohn, die suchen nach ihrer Tochter, die suchen nach Familie. Aber die Menschen, die sie treffen, die suchen im Grunde auch nach Familie. Die haben sich gefunden, weil sie irgendwie auch geflüchtet sind. Die suchen nach Freiheit und nach einer Sinnhaftigkeit im Leben. Ich fand die erste Hälfte dadurch, wie du sagst, hat was Rauschhaftes. Und dann kommt ein Moment, den habe ich dem Film leider nicht verzeihen können. Und das, ich hatte hinterher mal ein paar Kritiken versucht zu lesen, weil ich dachte so, boah, bin ich der Einzige, der das so sieht? Und bin ich nicht. Es gibt ganz viele Ein-Stern-Wertungen bei Letterboxd, wo Leute dem Film Grausamkeit vorwerfen. Und das würde ich auch tun. Es gibt in der Mitte eine Szene, die völlig unvermittelt kommt, wo die Gruppe quasi auseinandergerissen wird und zwar ohne ersichtlichen Grund. Und ich dachte, irgendwie muss der Film ja jetzt einen Punkt finden, um mir zu erklären, warum das jetzt passiert ist. aber es findet er nicht. Im Gegenteil, diese Narrative, die dieser Film hat, nämlich eigentlich diese Suche, ne, das ist so dieser rote Faden, die Suche nach dieser Tochter, die dieses kleine Pärchen aus Vater und Sohn haben, die wird dann völlig aufgelöst, regelrecht gesprengt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, im Finale merkt man dann, dass dem Regisseur ehrlich gesagt mehr daran gelegen ist, dem Publikum einen Tiefschlag zu versetzen, mehrere Tiefschläge und nichts aufzulösen. Und ich dachte, okay, das ging hier einfach ins Nichts, diese Geschichte. Diese Handlung oder auch diese Atmosphäre vom Anfang wird einfach aufgelöst und ich kriege jetzt eine reingewirkt und damit werde ich jetzt alleine gelassen. Das hat mich total frustriert und da bin ich richtig ärgerlich geworden. Und das liest man viel im Internet. Es gibt die, die sagen, ey, das hat mich gar nicht, also es hat mich dann berührt, ne? Es ist so ein Tiefschlag, der mit mir mehr gemacht hat und diese emotionale Ebene hilft dem Film sogar noch. Aber ich glaube, dass auch hier wie bei Weapons gibt es zwei Lager, die sich aufsplitten und ich war raus und war richtig frustriert.
Ich verstehe, dass das einen wirklich abstoßen kann. Für mich war das so ein Punkt, wenn diese beiden nach der Tochter suchen und man versteht, wie Familie in dieser Gemeinschaft funktioniert, habe ich mir die Frage gestellt, warum ist sie denn überhaupt erst weg? Also die Frage genau, der Schuld, Frage der Schuld wird ja nie thematisiert, aber man muss sich ja auch fragen, da muss sich doch jemand schuldig fühlen. Ich meine, so ein Kind wird nicht einfach nur gehen. Da musst du dich ja irgendwann distanziert haben oder irgendwas muss da gewesen sein. Darum geht's nicht. Aber dann dachte ich, okay, vielleicht geht's um Verlust, nämlich Verlust auf diese Art und Weise, jemanden von sich zu treiben und dann das Thema Krieg aufzumachen, weil dort eben Verlust so gut wie immer super unvermittelt passieren kann und aus dem Leben gerissen und sehr, sehr schnell. Und dass das vielleicht so eine Ebene ist, die der Film dann versucht eben zu erzählen, damit aber zwei sehr unterschiedliche Arten von Verlust quasi unter einen Hut bringt. Also auf jeden Fall wird diese Szene was mit einem machen, wie auch immer das ausfällt. Du wirst nicht schulterzuckend da sitzen und sagen, ja, ist halt so, weil es sich auch, wie David sagt, nicht logisch ergibt. Und ich finde, ich habe das auch die ganze Zeit im Kopf. Man sieht in dieser Szene, nee, kann man nicht sagen, aber das ist so brutal. Was man da sieht, was es mit mir gemacht hat, ist, mich voll an dem zu hängen, was danach passiert und zu gucken, wie reagiert denn eigentlich das, was danach übrig ist. Und da bin ich mit warm geworden. Ich dachte, niemals im Leben ist das deine Reaktion, ist das dein Umgang?
Ja, ich fand vor allen Dingen, dass der Umgang damit, da war ich noch so, wo ich dachte, gut, traumatische Situation, man kann auf jeden Fall damit was machen. Und vor allen Dingen kann man das auf unterschiedliche Arten und Weisen erzählen, weil auf Traumasituationen reagiert jeder anders. Aber auch das wird dann unterbrochen, weil der Film am Ende dann nochmal diese Nummer zieht, nochmal genau dasselbe macht und wieder sich herausstellt, dass es weder eine erzählerische noch aber auch eine metaphorische Ebene gibt, wo das in irgendeiner Weise aufgelöst wird. Ich habe nämlich gedacht so, naja, geht es vielleicht um die Sinnlosigkeit oder will der Film mir erzählen, dass jeden Moment etwas passieren kann, was krass ist und wie wir damit umgehen. Aber er will gar nichts erzählen. Ab der Hälfte, ab diesem Moment erzählt er einfach nichts mehr und lässt vor allen Dingen das vorher Etablierte auf der Straße. Auch da, wir haben jetzt mit Weapons oder wir haben auch Barbarian mehr besprochen, sind ja zwei Filme, die machen auch einen großen Switch, aber die bleiben irgendwie schon noch bei der Stimmung, die bleiben in ihrem Genre, aber der hier, der wird dann ein anderer Film und das ist der definitiv schlechtere Film. Ich habe dem noch 2,5 Sterne gegeben, weil die erste Hälfte so gut ist.
Ich habe dem ein bisschen mehr gegeben, weil diese Musik, ich kannte mich gar nicht, diese Musik, was sie mit mir macht, ist ganz komisch. Ich dachte so, ich könnte jetzt die Augen schließen und die ganze Zeit in diesem Rave drin sein.
Die ist auch spitze. Ist
ganz merkwürdig.
Ist spitze.
Ja. Es ist so ein bisschen, immer eine Metaphorik, ein bisschen wie so ein Jenga-Turm, ne? Wo du ganz vorsichtig die ganze Zeit spielst und Steine ziehst und das ist interessant, und dann fällt es zusammen und dann war's das. So, und das ist irgendwie, ja, aber kann man auch diskutieren. Ich meine, gut ist der Film zum Diskutieren. Das kann man zumindest mal festhalten.
Das auf jeden Fall. Auch so sicherlich auf der großen Kinoleinwand mit einer guten Soundanlage definitiv noch mal ein bisschen mehr. Wir haben den beide zu Hause gesehen mit einem Screener. Ich würde da schon auch dazu tendieren zu sagen, geht rein, wenn ihr den Trailer oder die Prämisse interessant findet und findet für euch selber heraus, was dieser Film mit euch macht. Wie gesagt, ihr werdet diskutierend herauskommen, vielleicht aber auch verärgert.
ab dieser Woche im Kino. Weapons letzte Woche, Sirat diese Woche. Ich will dir mal ganz kurz was nur zu Wednesday sagen. Das mache ich auch ganz kurz, weil da sind 4 Folgen der neuen Staffel raus. Und das ist ja ein großes Netflix-Phänomen. Diese Addams-Family-Auskopplung habe ich jetzt geguckt. Es wird weitererzählt. Und es geht um ein neues Schuljahr von Wednesday an ihrer Akademie. Sie ist ja quasi eine Ausgestoßene aus der normalen Gesellschaft und muss deswegen oder lebt mit anderen, die auch besondere Fähigkeiten haben. Und ihre morbide, detektivische Art, sie hat ihre Fähigkeiten so sehr verfeinert, dass das auch körperliche Reaktionen bei ihr hervorruft. Was jetzt passiert ist, und das ist leider oft dann so bei zweiten Staffeln, wenn so ein großer Erfolg, so ein Überraschungserfolg auch irgendwo herkam, es verliert sich jetzt zu viel in Geschichten auch von anderen Mitschülern und Mitschülerinnen. Und diese Frische und Originalität und auch so straighte Art wie in der ersten Staffel, die geht leider ein bisschen verloren. Also du hattest ja diese ikonischen, oder ikonisch ist ein sehr großes Wort, aber diese Sachen, die viral gegangen sind, als Jenna Ortega da Cello gespielt hat, zum Beispiel bei der ersten Staffel. Ja, das ist so wochenlang durchs Netz getingelt. Das schafft die zweite Staffel. Schafft hier keine Momente zu erzeugen, die so von sich raus so organisch interessant wirken. Zu viele Nebenfiguren. Ihr Bruder spielt jetzt auch eine Rolle. Den finde ich richtig schlecht gespielt sogar von dem Darsteller. Weiß ich, habe jetzt nicht da. Auf jeden Fall, zweite Staffel, ersten 4 Folgen. Deutlich schwächer als die erste Staffel. Fand ich schade, weil Netflix will daraus ja sehr viel machen. Habe ich mal ganz kurz erwähnt. Könnt ihr bei Netflix schauen.
Sag mal, wie ist denn dieser The Pickup? Ich will das jetzt wissen.
So nee, Mann, nee. Das ist ein Schund. Das ist ein Schund. Also du glaubst nicht, dass Eddie Murphy mal ein Weltstar war in den 80er und 90er Jahren. Ich meine, der Mann hat riesige Hallen gefüllt und das auch mit teilweise sehr derben Witzen. Ja. Und das auch in den 80ern, 90ern. Also wo du sagst, wow, heute wär's weggecancelt für das, was er damals gebracht hat. Und hat ja dann auch Beverly Hills Cop und auf der großen Bühne des Kinos viele Komödien. Großer Star. Und auch so ein Prinz von Zamunda 2 oder der letzte Beverly Hills Cop, der kam ja auch recht gut an. Aber jetzt hier in The Pickup. Kannst du vergessen. Er spielt einen Geldtransportfahrer, der gerade selber eine Hochzeit feiert mit seiner Frau. Die wird gespielt von Eva Longoria, über die wir letztens geredet haben, in Verbindung mit Ubiquitous Pain. Und deswegen sagt er so, ey, ich will heute frühes Schichtende haben. Ich bin früh zu Hause. Wir machen einen schönen Hochzeitstag. Wird geil. Aber sein Chef sagt, nee, Diggi, du machst heute eine große Tour und du kriegst auch noch einen neuen Partner an der Seite. Und der wird gespielt von Pete Davidson. Und Pete Davidson gibt sich so Mühe, einen Typen zu spielen, der eigentlich von sich selbst enttäuscht ist, weil er es nicht geschafft hat, Polizist zu werden, wie alle in der Familie. Und dann hast du diesen ganze Zeit quatschenden, auch mit Fäkalhumor beladenen Pete Davidson und daneben Eddie Murphy, der so den erfahrenen, lockeren Wortkargen macht. Also Eddie Murphy als Wortkarg zu besetzen, ist halt auch überhaupt voll gegen sein Markenzeichen. Ja, und dann werden die da hochgenommen, während auf dem Highway ein Funkloch ist, überfallen. Aber eigentlich gibt es hinter den Coup einen noch größeren Coup und sie versuchen es so auf Heist-Action-Komödie zu drehen, dass das super anstrengend ist. Also 96 Minuten, die sich fast doppelt so lang anfühlen, weil nichts davon lustig ist. Also Tim Story hat zuletzt Tim Jerry inszeniert, hat Ride Along 1 und 2 gemacht. Und da muss man auch noch mal sagen, wie sehr gerade Ice Cube auf den Sack kriegt weltweit. Ist wirklich krass mit seinen schauspielerischen Künsten.
Aber mir hat jemand was geschrieben, das fand ich schon auch einen Punkt, über den man nachdenken muss. Der meinte, dieser Film ist gerade in aller Munde und Amazon hat ja da irgendwie eine Tesla-Werbung mit reingemacht. Und sich selbst beworben. Und im Grunde ist das gerade der größte Werbespot, den man haben kann, mit absoluter Scheiße, weil jeder diesen Film guckt, alle sprechen über Amazon und das, ne, auch schlechte Werbung ist Werbung. Und das ist schon auch ein Punkt, ne? Das,
ja, es gibt keine schlechte Werbung, sagt man ja, ne?
Genau. Und wir alle verbreiten diesen Schrott dann auch noch weiter. Ja, das ist immer, ne, da sitzt man hinterher da und denkt so, ja, da bin ich jetzt tatsächlich denen so ein bisschen in die Falle gegangen. Trotzdem ist es natürlich unsere Aufgabe, über diese Filme zu sprechen.
Ach, was heißt Falle? Wir gucken Filme und Serien. Nicht jeder Film und jede Serie muss ein Hochgenuss sein oder ein menschlich weiterbringen. Also, weißt du, nicht jeder Film muss wie Sirat sein. So, und uns irgendwie noch in so ganz andere Sachen bringen, die wir vorher noch nie kannten. Es ist völlig okay, wenn was total hanebüchen und dumm ist, solange das nicht Überhand nimmt. Also, ich habe da gar keine Herzschmerzen mit, dass der Film richtiger Schrott ist. Es ist wirklich so, Ice Cube hat dieses eine Gesicht oder zwei. Auch wir, ich weiß nicht, ob wir schon gepostet haben auf Instagram, Gina hat ja auch so einen Zusammenschnitt gemacht von Ice Cube und seinen Gefühlen. Muss man mal gucken, ob sie Tage rauskommt. Und so ist es. Aber für sie geht das Konzept dann auf. Ne? Film, der überall funktioniert und Werbung für ihr Produkt. Ja, ich finde es nicht verwerflich. Die werden es im Marketing echt feiern, aber keiner wird da sagen, das war jetzt ein guter Film. Muss es ja auch nicht sein. Für ihre Zwecke. Dass wir uns dann vor den Karren spannen lassen, ist eine andere Sache. Und da muss man ja mal sagen, am meisten schuld bist du, David. Ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm. Du hast den hier erst populär gemacht ja, unter uns. Du bist hier der Handlanger. Du hast ja sogar noch, muss man ja mal sagen, es gibt in Davids Review ein Part, in dem Eve mit drinne ist. Und eigentlich hatte ich auch was gedreht, aber wir sind dann, haben mehrfach aneinander vorbeigeredet und das war nicht mehr reinbaubar. Also David hat nicht bloß aktiv den Film geguckt, drüber geredet, sondern uns sogar noch eingebunden für die Kritik. Inhalte aufzunehmen. Insofern, ich finde es eher lustig, Wird als einer der schlimmsten Filme des Jahres übrig bleiben. Und The Pickup ist aber jetzt auch nicht deutlich besser. Würde ich wirklich die Finger von lassen. Was krass ist, Eddie Murphy, weiß ich nicht, er sieht einfach so ungealtert aus. Das ist für mich die krasseste Erkenntnis des Films. Und das sagt auch viel.
Pete Davidson, also ich habe nur den Trailer gesehen und dachte, oh Gott. Und die Action spielt ja wirklich gar nicht, ist ja alles im Studio, ist ja überhaupt nichts mehr.
Also super schlechte Effekte, wenn da auch mal was explodiert oder so. Sag mal, letzte Woche habe ich ja vermutet, dass dir Alien Earth gefallen wird.
Ja, deine Vermutung ist weitestgehend richtig. Ich bin auf jeden Fall angetan, aber ich bin hin und her gerissen, weil ich nicht so ganz weiß, ob das aus den richtigen Gründen ist. Weil Alien Earth ist noch mal mehr als Alien Romulus. Eine derartige Verneigung vor den Originalen, dass du gleich in der ersten Szene, in der ersten Folge, hatte ich das Gefühl, in der Nostromo zu sein. Diese Schlafkapseln öffnen sich, die Kamera fährt langsam durch die Räume. Der erste Shot ist, glaube ich, sogar auf einen der Computer, auf dem auch so ein Helm drauf sitzt, wie im ersten Teil. Also da hat Noah Hawley, der Serienmacher, definitiv dem Art Department auch gesagt, macht das einfach nochmal. Die Gänge sehen später aus wie in der Nostromo und immer wieder kommen auch so musikalische Elemente rein. Es hat auch eine eigene musikalische Note. Ich finde, die Musik ist wirklich stark, aber es kommt viel rein. Ich hatte sogar einmal das Gefühl, dass Themes aus Die Fliege zu hören sind. Also es ist ja sowieso eine Geschichte, wo auch andere Lebensformen von anderen Planeten drin vorkommen. Das Alien spielt hier am Anfang in den ersten zwei Folgen fast noch eine Nebenrolle, weil die Figuren so ein bisschen erklärt werden. Das Worldbuilding wird erklärt, ne, es spielt ja hier auf der Erde, aber es wird hauptsächlich über die Firmen erzählt. Es gibt hier nämlich nicht nur Weyland-Yutani, sondern, glaube ich, 5 sind es in der Gänze und die liegen alle miteinander im Clinch. Und nun stürzt ein Raumschiff in, ich glaube, Paradise heißt es ab. Ne, war das Paradise? Nee, Prodigy. Ich glaube, Prodigy heißt
es. Das klingt für mich eher richtig.
Ja, Prodigy und dort wird dann eine Rettungsmannschaft hingeschickt, das hast du letzte Woche schon erklärt. Und diese 5 Kreaturen, die brechen nun aus und da geht's rund. Und ich dachte immer wieder, die Stimmung ist toll, das Worldbuilding ist toll, die Figuren sind interessant. Ich bin sehr gespannt, was diese Serie macht. In der zweiten Folge merke ich dann aber nicht nur, die eine Sache, die mir wirklich am schlechtesten gefallen hat, ist ausgerechnet das Alien. Ich fand, das Alien sah immer dann, wenn es reingekommen ist, seltsam aus. Ich hatte das Gefühl, es ist in jeder Szene unterschiedlich groß. Es bewegt sich unterschiedlich. Mal ist es computeranimiert, mal ist es ein Typ im Anzug, mal wird es so ganz seltsam reingeschoben. Da erinnert es dann an die Bewegungen aus dem ersten Alien, wo es auch gefühlt auf so einem Kran hin und her bewegt wurde, weil sie es noch nicht anders konnten. Auch da war ich mir unsicher, ist das jetzt eine Verbeugung oder ist das jetzt hier alles all over the place? Auf jeden Fall fand ich das Alien überhaupt nicht bedrohlich. Das fängt dann irgendwann an, alles ab Sekunde 1 zu zerreißen, außer du hast Plot-Armor an. Dann lebst du eine Sekunde länger und dann ist sogar Zeit, so ein Alien auch außer Gefecht zu setzen. Und da dachte ich so, also geht das hier irgendwo hin? Will diese Serie irgendwas erzählen über diese Elemente, über die ich mich jetzt hier gerade wundere? Und das ist halt immer das Problem bei Serien. Ne, die Serie geht 6 Folgen lang, in den ersten 2 werden Dinge gemacht.
Ich glaube, die geht sogar 8 Folgen lang.
8, ja?
Ich find online überall 8, ich glaube nur 6 von der Presse hingelegt. Aber auf IMDb und Wiki und so wird es noch mit 8 tituliert. Deswegen, ich habe nur 4,5 geguckt. Ich habe nur 4,5 geguckt an der Stelle, wo wir reden.
Okay, dann kannst du auf jeden Fall ein bisschen mehr ziehen, weil ich habe jetzt nur 2 gesehen. Ja, hier steht auch 8 bei Wikipedia. Ich bin an dem Punkt, wo ich ehrlich gesagt nicht, also ich bin angetan, aber bei Alien Romulus bin ich ja auch schon so in diese Falle ein bisschen getappt, dass ich mich eigentlich habe einlullen lassen von einem Film, der wie damals einen Force Awakens so sehr auf Nummer sicher geht und so viel irgendwie diese Nostalgie-Schiene betritt, naja, dass man halt so Fans wie mich irgendwie dann doch einlullt und die dann erst hinterher merken, habe ich nicht gerade eigentlich nochmal dasselbe bekommen? Ohne dass
aber ist das ein Problem? Ich meine, ich kann es bei Jurassic, bin ich ja auch mal so, der Film ist schlecht, aber ich habe gern Dinos geguckt. Also ist das so ein Problem? Also dieses Einlullen klingt ja eher negativ, aber freust du dich nicht auch für den Moment, was Neues, Altes zu sehen? Also ein bisschen anders, aber
das
dir
hat,
vertraut?
Ja, das hatte ich jetzt aber mit Alien Romulus schon, und zwar letztes Jahr. Und ich habe jetzt bei Alien Earth in der Verbindung mit Noah Hawley, der ja mit Fargo und einer Serie, die ich nicht gesehen habe, nämlich Legion, zwei Serien abgeliefert hat, die von den Fans, aber auch generell auch von der Presse sehr, sehr verehrt wird. Die erste Staffel Fargo fand ich ja brillant. Die anderen Staffeln habe ich dann nicht mehr geguckt, aber der wirkt für mich wie einer, so klingt das immer, wenn ich auch die Dinge über ihn höre, wie einer der intelligenteren Showrunner, der dann einen Spin findet. Und ich dachte bei Alien Earth jetzt, was ist denn dieser Spin, außer dass wir uns auf der Erde befinden? Ich finde es interessant, dass es hier gleich 5 Kreaturen gibt und das Alien nur eine davon ist. Mal sehen, was sie damit machen. Ich mag nicht, wie sie das Alien präsentieren, wie sie es ein bisschen entmystifizieren, weil das Alien viel zu schnell zu sehen ist. Ne? Man muss mir jetzt nicht irgendwie eine Figur im Schatten zeigen, weil ich weiß, wie das Alien aussieht. Aber ich fand die Art und Weise, wie es dargestellt wird, irgendwie komisch.
Könnte es sein, dass es vielleicht noch nicht das Alien ist, was wir kennen? Also die Serie spielt kurz vor dem ersten Teil, 2 Jahre vorher. Vielleicht hat das auch, was auf dem Schiff da passiert oder diese Ereignisse, vielleicht führt das erst zu der Evolution, zu dem tatsächlichen Alien, was wir kennen mit seiner Gefährlichkeit.
Dafür ist es
dann
aber nah dran.
Ich weiß es nicht. Ich finde die Serie so, ich bin ja nicht der große Alien-Fan, ne? Wir wissen ja immer wieder, da bin ich wahrscheinlich die für dich größte menschliche Enttäuschung in der Film-DNA. Aber ist auch nicht so schön. Unter anderem deswegen natürlich. Was mich persönlich, also ich finde die Serie vom Look total interessant, von der Atmosphäre. Erkenne ich wieder, was ich in den Alien-Filmen als jemand, der dem eben nicht ganz so nahe steht, zu schätzen weiß. Ich finde die Prämisse eigentlich ganz interessant auf der menschlichen Seite, die dann aber eigentlich nicht passt. Das ist nämlich auch eine Geschichte von, sag ich mal, dem Geist von Menschen, die in einem anderen Körper existieren. Und der, je länger die Serie geht, umso weniger wirkt das so, als wenn das, was da eigentlich mal war, mit all seiner Naivität erhalten bleibt. Und ich habe mich dann, weil gerade bei Serien bieten ja die Möglichkeit, Charaktere ein bisschen auch zu zeichnen, ein bisschen was Dramatisches auch mit einzubauen. Und da fühlt es sich ein bisschen links liegen gelassen an. Und das finde ich eher schade. Ansonsten, ja, ich glaube, dass wirklich Alien-Fans hier was bekommen, mal für zu Hause, wo sie sagen, oh, sieh mal an, weil eigentlich rein von den Bildern kann es auch auf eine Leinwand. Das muss sich von der Qualität seiner Bilder überhaupt nicht verstecken vor den Kinofilmen, finde
ich. Genau, ich bin gerne in dieser Welt auch und ich merke, dass die Figuren erstmal nicht schlecht sind, wobei ich schon auch sagen muss, dass aktuell gucke ich am liebsten Timothy Olyphant zu, mache ich aber generell einfach gern und immer dann, wenn eine der Figuren gezeigt wird, wo ich das Gefühl habe, oh, das scheint so der Bösewicht der Nummer hier zu sein oder einer der Bösewichter, gerade so die Firmenchefs, die sind interessant, diese Riege um diese Androiden, was ihr gesagt habt, es gibt ja so eine ganze Gruppe von Synthetics, die dahin geschickt werden. Austauschbar. Also war bisher so, weiß ich nicht, auch da wieder habe ich das Gefühl, dass in jedem dieser Alien-Filme mittlerweile eine Frau reingecastet wird, die sich auch ähnlich sehen, so dass ich mittlerweile an den Punkt angekommen bin, die X-Te Ripley vorgesetzt zu bekommen. Die Hauptfigur, die wir hier bekommen, die ist jetzt zwar am weitesten von der Persönlichkeit von Ripley entfernt, aber weiß ich nicht. Also es ist zumindest in diesen ersten beiden Faden sehr auf den Faden von dem, was wir jetzt also ein paar Mal bekommen haben. Und es fehlt mir gerade noch so dieser Switch zu, das ist jetzt hier einfach nur mehr von noch mehr Alien. Also klar, wenn man es so sieht wie, oh, ich finde es mal gut, dass wir auch eine Alien-Serie haben, dann klar, dann ist die Begeisterung sicher hoch. Aber wenn diese Alien-Reihe oder Serie jetzt auch, die darf meiner Ansicht nach ein bisschen was machen.
Ja, ich weiß nicht. Für mich ist das ja wirklich so, jeder Alien-Film ist eine Reihe von Menschen an einem Ort gegen Alien. Und dann in verschiedenen Sachen. Und das ist jetzt hier auch nicht anders. Also Alien 1, 2, 3. Aber okay, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Aber weißt du, bei Jurassic ist es genau das Gleiche. Du hast ein paar Menschen, ein paar Dinos und irgendwie, es ist ja auch jedes Mal der gleiche Film irgendwie anders.
Ja.
Und da kriegt's mich dann wieder. Also ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Ich versuche es respektvoll. Ich bin respektvoll interessiert, sage ich mal so.
Für mich der große Hook bei Alien in den ersten Filmen war immer noch diese Verbindung mit diesem Space Horror. Und Space Horror ist für mich die Übersetzung von die Angst vor dem Unbekannten. Und ich glaube, bis auf die Tiefsee, die wir noch nicht wirklich erforscht haben, gibt es eigentlich nur einen Bereich, der noch gruseliger ist. Und das ist für mich das Weltall. Weil du diese endlose Schwärze hast und du weißt nicht, was ist am anderen Ende. Gibt es überhaupt ein Ende? Und was lauert da überall? Was kann da lauern?
Ne? Und ja, das ist so Kontrollverlustängste auch, ne?
Ja.
Die dann da greifen.
Das finde ich spektakulär, diesen Gedanken. Und der wurde von den ersten Filmen oder von Cosmic Horror wird der generell gerne eingefangen. Ob man der Teil 1 und 2 jetzt dem Cosmic Horror, ich würde auch den dritten nehmen, zuordnen wollen würde, das jedem selbst überlassen. Aber Alien Earth oder Alien auf der Erde zu verorten, nimmt dem Film natürlich den Cosmic Horror.
Wobei die Erde nicht so richtig nach Erde aussieht auch wieder. Das sieht schon wieder so nach dystopischen, so wie die Kolonie am Anfang aussieht von Romulus, so fühlt sich die Erde auch ein bisschen dort an.
Ja, wobei ich sagen muss, es gibt eine Szene in Teil 2, Alien 2, da sagt Bill Paxton, da reden sie über die Erde kurz, und da sagt er, die Erde ist so ein richtiges Scheißloch. Oder war es der vierte? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein Gespräch, das damals, weil man hat ja in den Alien-Filmen nie die Erde gesehen, bis auf das Ende vom vierten Teil, aber den lösche ich aus dem Kopf am liebsten gerne. Dementsprechend war für mich immer so die Frage, warum ist die Menschheit eigentlich ins Weltall aufgebrochen, ne? Und wieso? Und das war ja immer so auch dieser Gedanke von Kolonisation, dass man eigentlich die Ressourcen auf dem Hauptplaneten verbraucht hat. Es ist zu eng geworden, zu viele Menschen. Und dementsprechend habe ich mir die Erde immer als eine Version von Blade Runner vorgestellt. Kalt, düster, kaputt. Und deswegen sind die Leute irgendwo da, wo sie jetzt sind, in ihren kalten, kaputten, riesigen Raumschiffen. Das hat immer was Nihilistisches. Der dritte Teil zeigt ja dann auch einen Planeten, der auch eben so dreckig aussieht. Und das hier ist das komplette Gegenteil. 2 Jahre vor dem ersten Teil. Und weiß ich nicht, es entzaubert irgendwie so ein bisschen Teile davon. Deswegen, das ist sicherlich als großer Alien-Fan für mich dann nochmal was anderes, diese Serie zu gucken. Wie gesagt, ich versuche mich drauf einzulassen. Ich freue mich trotzdem auf die weiteren Folgen. Aber erstmal ist diese große Vorfreude gedämpft.
Ihr könnt die Serie zumindest seit gestern gestartet auf Disney Plus schauen, sicherlich unter dem Reiter Star, weil das ist eine FX-Serie und ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob gleich 2 Episoden online sind, aber dann gibt es wöchentlich Nachschub. So, liebe Leute, heute haben wir es dann auch schon. Ne? Draußen, schönes Wetter, müssen es genießen. Nee, David muss auch noch zum Zahnarzt. Ne?
Also der muss toll, ja, schönes Wetter beim Zahnarzt.
Muss ja auch mal geguckt werden, dass er dann auch kauen kann künftig. Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder zugehört habt. Nächste Woche gibt es Nachschub. Unter anderem reden wir über Nobody 2. Wir reden über die Gangster Gang 2. Ich hatte vorhin...
Materialists haben wir...
Genau, wir haben Materialist. Ich hatte noch was, was ich euch jetzt sofort sage, wenn es ihr gedacht habt, Afterburn werde ich für euch auch haben und eventuell noch Brightheart.
Es gibt Kanu des Manitou.
Oh, ja. Kanu des Manitou. Einer der erfolgreichsten deutschen Filme bekommt seinen Nachschub. Da reden wir auch nächste Woche drüber. All das muss aber
und mehr. Ein
paar Tage warten und die müsst ihr aushalten. Deswegen danke fürs Reinhören. Hat gerne nochmal alle alten Folgen bis dahin.
Ja. Macht's gut.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.